Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Aschersleben. Ein Industriegebiet etwas außerhalb der Stadt. Speditionen, Lagerhallen, ein Busunternehmen, ein Saatguthersteller, zwei Autohäuser. Filialen von Imbissketten, der übliche Baumarkt, ein Produzent von Verpackungsmitteln. Alles günstig gelegen. Die Autobahnabfahrt in Hörentfernung. Hallen im Schuhkartonformat auf der weitgehend grünen Wiese. Und in diesem gesichtslosen Nichts findet Holger Sasse Spuren der deutschen Energiewende.
Weil ich viel zu Fuß unterwegs bin und in der Feldflur mit meinen Schäferhunden spazieren gehe und mich geärgert habe, dass ich ständig über so alte Windflüge krabbeln musste im Prinzip, die über Jahre in der Feldflur liegen bleiben. Und das hat mich etwas verwundert und dadurch habe ich mich mit dem Thema beschäftigt.
Holger Sasse produziert hier an zwei großen Standorten Mischmaterialien aus Holz und Kunststoff. Der Bauingenieur ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Novotec Holzwerkstoff.
Mich hat es nur verwundert, dass über so viele Jahre solche Dinger am Feldwegrand deponiert sind oder liegen bleiben.
Weiter nördlich, jenseits der Autobahn, drehen sich ein Dutzend Windräder. Geschätzte Nabenhöhe gut 120 Meter. Das heißt, die Flügelspitzen drehen sich etwa 200 Meter über dem Boden. Einige Neuanlagen, auch ältere Windräder. Sasse wollte auf seinem Firmengelände auch welche errichten.
Wir sind Hersteller von Kompositwerkstoffen und insofern war es für mich mal interessant zu gucken, was sind das für Inhaltsstoffe, kann man aus diesem Material noch was machen, weil bewusst war mir, dass das GFK-Material ist, also glasfaserverstärkter Kunststoff und dass man als Bindemittel dafür Polyesterharze oder Epoxidharze einsetzt.
Etwa 28.500 Windkraftanlagen gibt es zurzeit auf dem deutschen Festland. Sie erzeugen mit einer installierten Leistung von etwa 60 Gigawatt knapp ein Drittel des gesamten Stroms. Perspektivisch soll die Stromproduktion mit Windkraft steigen. Das bedeutet, vielleicht braucht es dafür noch mehr Windräder. In jedem Fall müssen neue leistungsstärker sein, größer. Knapp die Hälfte aller bestehenden Anlagen ist älter als 15 Jahre. Mehr als ein Viertel sogar älter als 20 Jahre. Viele werden jetzt zugunsten neuer Windräder abgerissen. Aber wie bricht man einen 60 bis 70 Meter hohen Stahl- und Betonturm ab? Wie demontiert man die Flügel? Und schließlich das größte Problem, wie lassen sich die Rotorblätter recyceln, damit nicht nur der Strom grün ist, sondern auch die Anlagen umweltfreundlich? Liegt eine Lösung dafür in der Provinz von Sachsen-Anhalt?
Wenn Windkraft in die Jahre kommt, die grüne Energie hat ein Recyclingproblem. Ein Feature von Günter Wessel.
Querstedt, westlich von Stendal in Sachsen-Anhalt, ist ein Dorf, an dem der Wind nicht nur weht, sondern arbeitet. Auf einem Hügel außerhalb des Dorfkerns stehen gut ein Dutzend Windräder. Ein passender Standort, das ist deutlich zu spüren. Der Wind bläst ordentlich durch die Reißverschlüsse. Schlammige Wege, ein paar Kräne, Lastwagen, Baucontainer. Hier reißt die Firma Hagedorn Service gerade 11 alte Windräder ab.
Die Anlagen sind jetzt ca. 22 Jahre alt, haben ihre Nutzungsdauer damit erreicht.
Sebastian Heinisch ist Projektleiter für Windenergie und Photovoltaik bei der ENGIE Deutschland. Die Firma betreibt den Windpark.
Der große Altpark hatte 21 Anlagen, davon werden 11 zurückgebaut.
Diese 11 werden durch drei größere und leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Repowering nennt man das in der Windkraftbranche. Jedes neue Windrad wird 7-mal so viel Strom wie ein altes produzieren. Insgesamt wird sich die Leistung des Windparks verdoppeln. Die Faustformel für Repowering-Projekte lautet in etwa, halb so viele neue Anlagen produzieren 3 bis 4-mal so viel Strom wie alte. Repowering hat viele Vorteile. Es räumt die Landschaft auf. Große Windparks werden verkleinert und die neuen Anlagen machen weniger Lärm. Für den Betreiber lohnt es sich, weil neue Windräder weniger reparaturanfällig sind. Zudem ist die Förderung von Windrädern gesetzlich auf 20 Jahre befristet. So lange bekommen Betreiber einen garantierten Preis für den produzierten Strom. Danach werden die Anlagen nicht mehr gefördert. Manches Windrad ist zwar trotzdem noch rentabel, aber nicht in dem Maße wie größere Neuanlagen. Knapp 8000 Windkraftwerke betrifft das zurzeit. Und es werden Jahr für Jahr mehr. Sie alle müssen nach und nach ersetzt werden. Der Abbruch der alten Windräder ist ein komplexer Prozess. Zunächst die Bürokratie. Man braucht Genehmigungen für Abriss und Neubau. Die Baustelle wird angemeldet. Und die alten Windräder werden bei der Bundesnetzagentur abgemeldet. Das alles macht der Betreiber, der sich dann für die eigentliche Demontage ein Fachunternehmen sucht.
Mahlzeit.
Das ist in Querstedt die Firma Hagedorn. Deren Geschäftsführer ist Frank Kreimer.
Die Anlage wird zu 100% so demontiert, zumindest bei uns, wie sie nach oben gekommen ist. Das heißt, man demontiert erst die Flügel.
Dafür gibt es zwei Methoden. Die Sterndemontage, bei der ein Kran alle drei Flügel des Windrads als eine Einheit abbaut, und die Einzelblattdemontage, bei der die Flügel einzeln abmontiert werden. Diese Methode ist heute üblicher, auch weil die Windradflügel inzwischen erheblich größer sind als noch vor 20 Jahren. Längen von 60 Metern sind keine Seltenheit. Sowohl der Platzbedarf als auch das Gesamtgewicht der drei Flügel sind für die Sterndemontage zu hoch.
Dann wird das Maschinenhaus geöffnet, dann wird auch das Getriebe ausgebaut, wenn vorhanden, Ausbau der Narbe. Die Narbe ist die Verbindungseinheit zwischen Rotorblättern und Getriebe. Danach erfolgt die Demontage des Maschinenhauses, Demontage der Turmteile.
Die Türme von Windrädern bestehen heute immer aus Beton mit einer Stahlkappe. Alte Türme sind entweder genauso oder wie Querstedt ganz aus Stahl gefertigt. 3 bis 4 Stahlröhren werden zu einem Turm gestapelt und zusammengeschraubt und lassen sich genauso wieder demontieren. In Querstedt liegen die einzelnen Elemente der Größe nach sortiert auf dem Acker und warten auf den Abtransport. In den Stahlröhren verlaufen Leitern, auf denen man bis in die Spitze der etwa 60 Meter hohen Türme klettern konnte. Verbunden waren die Röhren mit hunderten daumendicker Schrauben.
Wie Sie sehen, können Sie die Schrauben alle so.
Die reinen Stahltürme können Sie aufladen und so wieder weiterverwenden, wenn die keine Schäden aufweisen wie Rost und. Aber das ist eher selten, weil das Material relativ dick ist. Das ist immer zwischen 3 und 4 Zentimeter Stärke an Stahl.
Alte Betontürme lassen sich nicht auseinanderbauen. Sie bestehen zwar auch aus Fertigteilen, doch sind sie untereinander vergossen. Deshalb müssen die Türme abgebrochen werden, sagt Frank Kreimer. 3 verschiedene Verfahren gibt es dafür.
Das ist einmal die Methode mit einem großen Seilwagen und einer Zange drauf. Wenn Sie relativ wenig Platz haben, knabbert er das runter, wie man das manchmal im Fernsehen sieht mit den großen Schornsteinen. Wird aber nur eingesetzt, wenn kein Platz ist oder es sind schützenswerte Hecken oder Gräben oder sowas in der Nähe. Die zweite Variante ist mit einer Kugel, einer Betonkugel abbrechen. Da wird der Turm klassisch zertrümmert, macht man auch, wenn man zwar ein bisschen mehr Platz hat, dass man nicht mehr kneifen muss, aber halt nicht so viel, dass man sprengen kann. Und die dritte Variante ist halt sprengen.
Und es gibt noch eine Methode, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Im Potsdamer Büro des RDR Wind zeigt Moritz Müller ein YouTube-Video. Der Rechtsanwalt ist Vorstandsmitglied des Industrievereins. RDR bedeutet Repowering, Demontage und Recycling. Und der Verband entwickelt seit einigen Jahren Standards zum geregelten Abbruch und Recycling von Windrädern.
Im Internet gibt es ein Video von einer Windenergieanlage, die mit einem Trecker umgezogen wird auf dem Feld.
Das Video zeigt den Abriss einer alten Anlage auf einem Feld in Nordrhein-Westfalen. Mehrere Trecker reißen im Mai 2013 in Bocholt-Henden ein Windrad um. Der Turm splittert, die Flügel reißen und brechen auseinander.
Das ist nicht der Rückbau, den wir anstreben. Das ist nicht der Rückbau, den wir vertreten.
Aber er wäre auch heute noch möglich, wenn eine regionale Bauaufsicht das genehmigen würde. Denn rechtlich geregelt ist lediglich, wann Anlagen zurückgebaut werden müssen, nach einer vollständigen Nutzungsaufgabe. Die liegt vor, wenn das Windrad mindestens ein Jahr keinen Strom mehr erzeugt hat. Dann muss alles abgerissen werden, inklusive der Zugangswege, der Nebenanlagen, der Kabeltrassen und Fundamente. Es sei denn, ein Windrad wird als technisches Denkmal unter Schutz gestellt, aber das ist die Ausnahme. Verantwortlich für den Abbau ist der Betreiber des Windrades, der dafür schon beim Bau Bürgschaften hinterlegen muss. Wie hoch die sind, ist nicht einheitlich geregelt und liegt im Ermessen der Genehmigungsbehörden. Der RDR Wind arbeitet daran, Standards für den Rückbau in einer deutschen Industrienorm zu formulieren. Die erste Hürde ist genommen. Es gibt eine sogenannte DIN-Spec. Das ist eine Vorstufe zu einer wirklichen Norm.
Stand jetzt ist es so, dass es diese Vorläufernorm gibt, diese DIN-Spec 4866, dass die in einigen Bundesländern auch verbindlich angewendet wird. Es gibt viele Kommunen, die sich auf diesen Standard jetzt schon stützen und den verbindlich gegenüber dem Vorhabenträger, also gegen den Betreiber der Windenergieanlage, machen.
Frank Kreimer von der Abbruchfirma Hagedorn kurft in Querstedt mit seinem SUV über die verschlammten, mit Schlaglöchern durchsetzten Wege der Baustelle. Bagger haben die Fundamente aufgestemmt und ausgehoben. Die Gruben sind mit Wasser vollgelaufen. Die Betonreste liegen aufgetürmt auf dem Acker.
Werden die Fundamente größer, werden Bohrungen gemacht mit einer richtig großen Bohrmaschine auf Ketten. Dann wird Sprengstoff befüllt und dann werden die sogenannt locker gesprengt. Und dann kann man die relativ einfach aus dem Boden holen.
Sprich ausgraben. Der Beton und seine Verstärkungselemente aus Stahl werden, so gut es geht, schon auf der Baustelle getrennt. Beton und Stahl treten dann den jeweiligen Recyclingweg an. Und manches Teil der Anlage wird direkt weitergenutzt. Sebastian Heinisch von ENGIE Deutschland.
Wir versuchen natürlich, gemäß des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, einen Weiterbetrieb bestimmter Anlagenteile, Komponenten zu ermöglichen, wie zum Beispiel Getriebe, Rotorblätter, verschiedenste Komponenten aus den Windkraftanlagen, Schaltfelder etc. pp. Weil es gibt natürlich andere Betreiber von Windkraftanlagen des gleichen Typs, die Ersatzteile benötigen.
So werden Schaltanlagen verkauft, Turbinenteile und Schmieröle, mitunter fast komplette Anlagen, die im Ausland wieder aufgebaut werden können. Vielleicht nicht sofort und vielleicht spekuliert ein Betreiber auch darauf, dass er später das eine oder andere Rotorblatt selbst als Ersatzteil benötigt und legt es sich deshalb auf Halde. Und weil der Abtransport eines riesigen Rotorblattes kompliziert ist, kann die Halde auch der Feldrand sein, auf dem die Windräder einst standen. Und so kam Holger Sasse aus Aschersleben ins Spiel.
Wir sind am Wegesrand abgelegt oder deponiert, aber eben nicht nur für mal ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, sondern mehrere Jahre.
Und beim Spaziergang mit seinen Hunden musste er immer wieder darüber klettern. Über solche Ersatzteil- oder Verkaufslager für Rotorblätter unter freiem Himmel.
Ich kann Ihnen heute noch welche zeigen, die sind vor 4, 5 Jahren demontiert, die liegen immer noch am Wegesrand. Was eigentlich, ich glaube, sogar unzulässig ist, weil die müssen ja einer anständigen Entsorgung zugeführt werden.
Bestimmte Anlagenteile wie Computerchips müssen vor einem Verkauf ins Ausland ausgebaut werden, weil der Export gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt. Deshalb werden Chips beim Abbau zerstört. Auf sehr einfache Art und Weise, wie Sebastian Heinisch erläutert.
Da kommt ein Bagger und fährt einmal drüber, ganz ehrlich.
In Querstedt sind die Windräder abgebaut. Die Rotorblätter liegen gestapelt aufeinander, die Stahltürme nebeneinander, die Fundamente sind herausgebaggert und die Löcher mit Erde verfüllt. Schaltkästen und Generatoren wurden abtransportiert. Alles wurde verkauft oder recycelt. Zeit, die Baustelle zu verlassen.
Wenn Sie eine Windenergieanlage insgesamt nehmen, dann ist Recycling und Rückbau an sich erstmal kein Problem.
Sagt Christian Kühne, Geschäftsführer vom Think Tank Industrielle Ressourcenstrategien am Karlsruher Institut für Technologie. Der berät Politik und Industrie zur effizienten Nutzung von Ressourcen. Gute Recyclingstrategien für Windräder gehören dazu.
Weil so eine Anlage besteht typischerweise 65% aus Beton und 35% Stahl plus minus. Wenn Sie es zusammenrechnen, haben Sie schon 100%. Also das heißt, 2-3% sind die Rotorblätter und alles andere ist kleiner 1%.
Baustahl zu recyceln ist unproblematisch. Der Qualitätsverlust ist marginal. Beton ist schon ein bisschen komplizierter. Ihn zu neuem Beton aufzubereiten, ist aufwendig und teuer. Deshalb heißt Recycling hier Verwertung. Der Beton wird zerbröselt, meist im Straßenbau, als Untergrund eingesetzt und ersetzt so Natursteinschotter. Frank Kreimer von Hagedorn drängt darauf, dass man den Beton vor Ort bricht und ihn, wird eine Windkraftanlage repowered, direkt wieder für den Wegebau nutzt.
Wenn wir die Möglichkeit haben, in einem Windpark das komplette Material vor Ort einzusetzen, um neue Wege zu bauen, dann ist das, glaube ich, ökologisch auch ein sehr, sehr guter Weg.
Er berichtet von Baustellen, wo man genau das getan habe. Ansonsten wären hunderte Sattelschlepperfahrten notwendig gewesen, um das Material abzufahren und ebenso viele, um Neues für den Wegebau heranzukarren. Manchmal stünden dem allerdings wasserrechtliche Gründe entgegen und manchmal sei der Beton vor Ort belastet. Insgesamt sind sich alle Fachleute einig. Etwa 97% eines Windrades sind recht einfach zu recyceln. Es gibt erprobte Verfahren, die nicht immer einfach sind, aber handhabbar. Bleiben die übrigen 3%. Es sind die weithin sichtbaren, die Flügel des Windrades.
Was ist daran kompliziert? Per se erstmal nichts, wie immer.
Christian Kühne ist ursprünglich Chemiker und hat den skeptischen Optimismus des Naturwissenschaftlers. Windradflügel bestehen im Wesentlichen aus 4 Komponenten. Das sind Balsaholz und Metalle, beide leicht zu entsorgen oder zu recyceln. Die beiden anderen Komponenten sind Kunststoffe, die mit Glasfasern oder mit Carbonfasern verstärkt werden, was problematisch ist. Aber ohne Carbonfasern geht es beim Bau von Rotorblättern nicht.
Bei Windenergieanlagen ab einer gewissen Größe müssen sie Carbonfasern einsetzen. Die Rotorblätter haben nicht mehr sonst die Stabilität. Mit einer Verdopplung der Rotorblätterlänge können sie vervierfachen den Energiegewinnung. Also es macht schon Sinn, sehr große Rotorblätter zu bauen.
Beim Abbau werden die Rotorblätter auf der Baustelle in etwa 6 Meter lange Stücke zersägt, die dann mit einem Entsorgungscontainer wegtransportiert werden können. Das ist vergleichsweise aufwendig, sagt Sebastian Heinisch vom Windparkbetreiber NG Deutschland.
Am Bagger wird ein großes Sägeblatt, ähnlich einer Grässäge, montiert. An diesem Sägeblatt wird mit Hochdruck Wasser eingespritzt, ähnlich wie beim guten Fliesenschneider oder Steinschneider des Maurerhandwerkes. Durch dieses Wasser wird der Staub halt gebunden, die Flüssigkeit wird hinterher nochmal gefiltert, sodass das Wasser auch wieder zur Verfügung steht. Und der Rest wird aufgefangen mit einem sogenannten Geotextil und wird dann der Entsorgung zugeführt.
Die eigentliche Zerkleinerung der mit Carbonfasern verstärkten Kunststoffe findet in abgeschlossenen Räumen statt. Das ist nötig, weil dabei kleinste Fasern entstehen können, deren mögliche Gesundheitsgefahren derzeit nicht abschließend geklärt sind. Das Problem aller mit Carbon- oder Glasfasern verstärkten Stoffe ist, dass sich diese nur schwer in ihre Ursprungsbestandteile zerlegen lassen und deshalb kaum recycelbar sind. Denn bislang gibt es keine im industriellen Maßstab nutzbaren Verfahren, mit denen sich die Carbon- oder Glasfasern beispielsweise aus den sie umgebenden Kunstharzen lösen lassen. Vor allem glasfaserverstärkte Kunststoffe sind ein Massenprodukt. Sie stecken nicht nur in Windrädern, sondern auch in Trink- und Abwasserleitungen, in Tanks, in Leichtflugzeugen und auch jeder nicht hölzerne Bootsrumpf besteht aus ihnen. Jeder Kunststoff, der besonders beansprucht wird, ist mit Glasfasern verstärkt. Glasfaserverstärkte Kunststoffe werden bislang überwiegend bei der Zementherstellung genutzt. Die Glasfaseranteile verstärken dann den Zement. Die mit ihnen verbundenen Kunstharze und Bindemittel werden dabei energetisch verwertet, was ein radikaler Euphemismus für einfaches Verbrennen ist. Das kann man als Recycling bezeichnen und gilt auch offiziell als solches, ist aber eher sehr krasses Downcycling. Es ist kaum besser, als die Glasfaser zu deponieren. Holger Sasse aus Aschersleben, der nichts gegen Windräder hat, aber deren Rotoren nicht am Feldrand liegen sehen will, hatte eine andere Idee.
Dann habe ich mir einfach mal so ein paar Stücken von solchen Windräderchen besorgt und habe damit Versuche gemacht. Das war im Jahr 2019 und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir dieses Material replastifizieren können.
Replastifizieren bedeutet, dass das feste Material der Windräder wieder formbar wird. Dann lassen sich neue Teile daraus herstellen.
Das ist also etwas, was in der Fachwelt bis dato bestritten war, dass 2 Komponenten vernetztes Material wieder replastifizierbar ist, weil vernetzt ist vernetzt und das kriegt man nicht wieder in eine plastische Form, das bleibt also Feststoff.
Aber genau das sei ihm gelungen, ein Verfahren zur Replastifizierung zu entwickeln.
Ich habe darüber auch am 4. Dezember 2019 ein kleines Patent geschrieben, dass das Vermischen von Naturfasern mit Polyolefin-Additiven und 2 Komponenten vernetzten Materialien zu einem neuen Stoff führt.
In seiner Firma Novotec zerfranst eine riesige Maschine, die wie eine Mischung aus Müllpresse und Reißwolf wirkt, Windflügel zu winzigen Partikeln. Oben schauen noch ein paar Bruchstücke raus, denen man noch das einstige Rotorblatt ansieht. Doch die werden schon bald von Stahlhaken zermalmt.
Wir bekommen, ich sag mal, die Windflügel in vorzerkleinerter Form. Das sind aber jetzt mittlerweile ganz große Stücken. Die können bis 7 Meter lang sein. Und wir zerkleinern dann und wir sortieren das alles dann.
Auf dem Hof liegen in großen Containern Stücke von Rotorblättern und warten darauf, in den Schredder geworfen zu werden. Nach mehreren Zerkleinerungsgängen bleibt ein taubengraues, stäbchenförmiges Granulat übrig. Die Stückchen sind nicht einmal mehr 1 Zentimeter lang. Bevor Novotec Rotorblätter annimmt, werden sie aber erst einmal untersucht.
Weil sie bekommen über diese Windflügelchen und auch über viele, viele andere Dinge, die wir in dieser Welt benutzen, keine Ursprungszertifikate, kein Mensch weiß, was da drin ist. Und wenn sie es wissen wollen, dann sagt jeder, Produktionsgeheimnis, darf ich dir gar nicht sagen, weil das ist meine Rezeptur, das ist mein Geheimnis.
Mit Geheimnissen möchte und kann Holger Sasse nicht leben. Sein Betrieb ist nach dem Cradle-to-Cradle-Nachhaltigkeitsstandard zertifiziert. Und der verlangt neben der Nutzung von grüner Energie, Klimaschutz und Kreislauffähigkeit einiges mehr. Darunter auch Materialgesundheit, sprich, dass die verarbeiteten Stoffe gesundheitlich unschädlich sind. Deshalb werden die Rotorblattstücke zunächst im eigenen Labor mit Spektralanalyse und Gaschromatographie analysiert, dann zerkleinert, sortiert und in einem speziellen Verfahren mit Holzfasern gemischt.
Für uns muss und darf kein Baum gefällt werden. Wir leben zu 100% von dem, was die Holzwirtschaft überlässt, nämlich den Säge- und Hobelspan.
In Sasses patentiertem Verfahren werden nun die Holzabfälle und das Kunststoffgranulat aus den Rotorblättern gemischt. Bei 170 Grad Celsius köchelt in einem Labyrinth von Röhren eine zähflüssige Masse, die dann unter hohem Druck durch Formen gepresst wird. Vergleichbar einem Teig, der durch einen Fleischwolf gedreht wird, um Spritzgebäck herzustellen. So entstehen Holz-Kunststoffelemente in verschiedenen Formen. Terrassendielen, Kanthölzer, Eisenbahnschwellen oder Bretter, die in einer eigenen Schreinerei weiterverarbeitet werden. Auch im 3D-Drucker lässt sich das Material beispielsweise zu Bausteinen formen.
Und dann haben Sie hier am Ende so ein Brett. Hier ist 20% vom Windflügelchen drin. Das ist natürlich Holz, was nicht mehr schwimmt, hat eine Rohdichte von 1,4 und geht dementsprechend im Wasser unter, weil es schwerer ist als Wasser.
Doch wie viele Windradflügel kann Novotec verarbeiten? Kapazitäten hat Sasses Firma für bis zu 40.000 Tonnen im Jahr. Doch momentan schafft sie eher 1.000 Tonnen. Mehr gibt der Markt bislang nicht her. Denn Novotec muss Abnehmer für seine Produkte finden. Die Konkurrenz ist überwiegend tropisches Hartholz, das viel billiger ist. Und 1.000 Tonnen alte Rotorblätter zu recyceln, ist ein sehr kleines Tröpfchen auf einem sehr heißen Stein. Das Umweltbundesamt schätzt, dass bis Ende 2030 jedes Jahr 20.000 Tonnen der Glasfaserkunststoffe anfallen. Im darauffolgenden Jahrzehnt könnten es sogar 50.000 Tonnen jährlich nur aus Windradabfall sein. Dazu kommen noch tausende Tonnen sonstiger Kunststoffabfälle. Angesichts dieser Zahlen ist Christian Kühne vom Think Tank Industrielle Ressourcenstrategien etwas skeptisch.
Das ist für mich keine Industrielösung. Klar, ist eine Lösung. Mit Sicherheit auch besser als eine Verwertung über die Zementroute, also von der Hierarchieebene her. Wobei er ja nicht die Glasfaser als Glasfaser wieder einsetzt. Er setzt ja nur den Kunststoff mit einem Glasfaserinhalt in einem anderen Kunststoffprodukt ein. Aber ich finde den Weg gut. Ich finde es insgesamt gut, dass man Alternativen hat zu der wirtschaftlich und technisch sehr etablierten Route jetzt über die Zementschiene.
Holger Sasse beschäftigt zwar, dass er möglichst viele Windradflügel verarbeiten kann, aber sein Hauptaugenmerk liegt darauf, mit den beiden Altmaterialien Rotorblätter und Abfallholz in eine Kreislaufwirtschaft zu gelangen. Deshalb können seine Kunden Terrassendielen, Bretter, Stützpfeiler oder Eisenbahnschwellen in 20 oder 30 Jahren einfach zurückgeben. Das Material wird dann wieder eingeschmolzen und zu neuen Brettern oder Terrassendielen geformt. Oder zu heute noch unbekannten Produkten. Es wird nicht einfach Müll, der bestenfalls energetisch genutzt, sprich verbrannt wird.
Sie brauchen also kein Downcycling zu machen, sondern Sie können mindestens auf Augenhöhe, vorzugsweise ein Upcycling, weil Ihnen nettere, bessere, schönere, tollere Produkte einfallen.
Als die ersten Windräder erbaut wurden, hat niemand nachgedacht, wie man sie später wieder abbaut. Und darüber, dass die Materialien zu heikel oder zu wertvoll für den Müll wären. Heute versucht die Windkraftbranche mit einer deutschen Industrienorm, Regeln zum Abbau von Windrädern festzuschreiben. Recyclingfachmann Christian Kühne hofft, dass die Hersteller künftig mehr Informationen über die Rotorblätter preisgeben müssen. Welche Materialien wo vorkommen und wie sie besser getrennt werden können. Und dass die Rotorblätter anders konstruiert werden, mit Komponenten, die sich chemisch voneinander trennen lassen. Erste Schritte dahin sind gemacht. Siemens Gamesa, eine spanische Tochter von Siemens Energy, hat 2021 die ersten vollständig recycelbaren Rotorblätter produziert. Mithilfe eines neuen Kunstharzes, der sich mit einer milden Säure auflösen lässt. So können Harz, Glas und Holzfasern voneinander getrennt werden. In etwa 20 Jahren wird man wissen, wie gut sich diese Rotorblätter wirklich recyceln lassen.
Das ist natürlich ein enormer Fortschritt. Da bin ich einen erheblichen Schritt weiter in der Sortenreihenaufbereitung. Und dann kann ich viel mehr nach hinten raus auch machen. Und dann hätte man die Ausgangsbasis, den Kreislauf zu denken.
Denn wirklich nachhaltig wird die Stromerzeugung aus Wind eben nur, wenn auch die Produktion von Windrädern in einem Kreislauf funktioniert. Was Holger Sasse freuen würde.
Wer also auf seine Rohstoffe nicht aufpasst und selber im Kreise führt, wird mittelfristig große Schwierigkeiten kriegen. Die Linearwirtschaft, die ist an ihre Grenzen gekommen. Und es ist ein Umdenken, ist viel zu spät. Ein Umhandeln ist notwendig. Also wir müssen nicht bloß umdenken, wir müssen umhandeln. Denn erdacht ist alles.
Wenn Windkraft in die Jahre kommt, die grüne Energie hat ein Recyclingproblem. Ein Feature von Günther Wessel. Es sprach Annika Mauer. Regie Gerald Michel. Ton Johann Günther. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.